Headhunter Secrets, der Podcast mit Florian Brach.
Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Florian Brach, hallo.
Hallo, Herr Böckmann.
Herr Brach, wir haben vor kurzem über die Gehaltserhöhung gesprochen. Das war Folge Nummer 72. Und jetzt wollen wir mal über Gehaltsverhandlungen sprechen von Unternehmensseite her. Was wollen Sie verdienen? Das ist ja so eine typische Frage von Unternehmen an Bewerberinnen oder auch an Bewerber.
Genau, ist auch eine typische Frage, natürlich. Wir haben uns beim letzten Mal ganz stark auf die Kandidaten konzentriert und haben versucht, allen Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit zu geben, eine Gehaltserhöhung herauszuholen oder beim Einstieg in ein neues Unternehmen eine besonders gute Vergütung zu verhandeln. Und jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Jetzt handeln wir es wieder runter. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Unternehmen, die es ja auch oft mit Kandidaten zu tun haben, die bestimmte Forderungen haben und die manchmal nicht ganz so geschickt verhandeln, wie wir empfohlen haben im Podcast Nummer 72.
Ich kann mir vorstellen, Herr Brach, da gibt es Bewerber, die extrem hohe Forderungen haben, die ganz, ganz hoch ansetzen.
Ja, manchmal ist es aber auch echt witzig. Bestes Beispiel, ich habe es Ihnen mal erzählt, ohne dass wir aufgenommen haben, Herr Böckmann, aber ich erzähle es nochmal, damit wir das jetzt wirklich auch vertonen können hier. Die interessanteste, eigentlich witzigste, ehrlich gesagt war es total witzig, witzigste Gehaltsverhandlung habe ich gehabt mit einem Kandidaten, mit dem ich mich sehr intensiv unterhalten habe über alle möglichen fachlichen Themen, und der hatte schon eine entsprechende Berufserfahrung, natürlich, vielleicht 25 Jahre auf einem bestimmten Level, aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, den würde ich jetzt empfehlen und niemand anders sonst. Und naja, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen, jetzt müssen wir nochmal über den Gehaltsrahmen sprechen. Wir sprechen ja immer über Gehaltsrahmen. Dann habe ich natürlich ganz normal die Frage gestellt, was stellen Sie sich denn vor, was möchten Sie denn verdienen? Und die Antwort kam spontan und ganz flüssig, 1 Million. Also auch nicht 1 Million, sondern 1 Million. Und ich musste mir echt so ein bisschen das Lachen verkneifen. War nicht so schlimm, so ich konnte das Gesicht verziehen, weil wir haben telefoniert, ich saß im Auto und habe echt innerlich den Kopf geschüttelt, habe gesagt, okay, das können wir total vergessen. Das ist bei dem Kunden, gehobener Mittelstand, vollkommen unmöglich, da auch nur einen Gedanken dran zu verschwenden, das zu realisieren. Und dann kam die Antwort, vielleicht 20 Sekunden später, na gut, dann 500.000. Ich habe gesagt, das passt doch immer noch nicht, wie kommen Sie da jetzt drauf? Okay, dann machen wir 250.000. Und jetzt stellen Sie sich das vor, das habe ich auch gesagt, wir haben jetzt 30 Sekunden mit Gehaltsverhandlungen in Anführungszeichen verbracht und ich habe Sie 750.000 Euro runtergehandelt. Macht keinen Sinn. Völlig unrealistisch, völlig merkwürdig und ehrlich gesagt unseriös. Heißt, der Kandidat kommt natürlich nicht weiter, der Kandidat ist aus dem Prozess genommen und beide Seiten, ich zu Recht, er vielleicht nicht, verlassen praktisch kopfschüttelnd das Telefonat und sprechen nie mehr miteinander. Das hat man manchmal mit exorbitanten Forderungen, aber natürlich gibt es das auch, wenn Leute aus größeren Unternehmen kommen und es um Positionen geht bei kleineren Unternehmen. Auch wenn es ein großer Mittelständler ist, wenn jemand aus einem Konzern kommt, dann sind die Kandidaten oder Kandidatinnen manchmal ganz andere Gehaltspakete gewohnt. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie kann man denn als Unternehmen damit arbeiten und wie kann man es hinbekommen, dass man nicht auseinandergeht, Kopfschütteln, sondern dass man sich im Endeffekt nachher die Hände schüttelt und fröhlich miteinander anfängt zu arbeiten.
Ganz genau, denn mittelständische Unternehmen können vielleicht nicht das zahlen, was große Konzerne dem Mitarbeiter gezahlt haben. Da ist natürlich die Frage, wie wird man sich dann vielleicht einig? Man kann ja nicht direkt das Gehalt zahlen, was der vorher verdient hat.
Genau, das Wichtigste ist immer, und das wird oftmals leider unterschlagen, das Wichtigste ist, sich vorher erstmal über den Rahmen bewusst zu sein. So, von beiden Seiten. Was meine ich damit? Sie müssen so ungefähr wissen, wo sich das Unternehmen bewegt, vom Gehaltsrahmen her. Und natürlich wissen Sie auch den Rahmen, in dem Sie sich bewegen. Und das muss man kommunizieren. Im Regelfall sollte das der Berater kommunizieren, und zwar rechtzeitig. Nichts ist blöder, als wenn man mitten im Auswahlprozess steckt und ganz zum Schluss wird dann auf einmal das Gehalt verhandelt oder nachverhandelt, weil irgendwie beide Seiten nur irgendwelche Zahlen genannt haben, um mal so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und das passiert öfter, als man sich vorstellen kann. Es ist manchmal so, dass Kandidaten sagen, wissen Sie, ich habe bis jetzt das und das verdient, aber, und Achtung, das ist jetzt genau diese Formulierung, es kommt mir nicht nur auf das Geld an. Am wichtigsten ist ja für mich die Aufgabe. Ja, das geht genau so lange, bis man merkt oder bis diese Person merkt, dass sie auf Platz 1 ist, dass es wirklich darum geht, zu unterschreiben, aber für weniger Geld zu unterschreiben, als diese Person vorher bekommen hat. Und dann dreht sich das auf einmal. Dann wird auf einmal gesagt, na ja, also es ist ja schon sehr interessant von der Aufgabe, aber ich würde ja weniger verdienen. Naja, dann können sich als Berater schlecht hinstellen und sagen, hey, Moment, stopp, Sie haben aber gesagt, am wichtigsten ist Ihnen doch die Aufgabe. Ne, ist eine blöde Diskussion. Genauso von Unternehmensseite. Auch von Unternehmen wird das leider häufig so gemacht, dass man sagt, na ja, wir haben schon uns so unsere Überlegungen gemacht, aber wenn jemand so richtig, richtig gut ist, dann könnten wir da auch nochmal nachbessern. So, als Headhunter sind Sie ja grundsätzlich gutgläubig. Nein, sind Sie natürlich nicht, ne? Aber man will ja gutgläubig sein. Und ja, wenn man neu ist im Geschäft, dann glaubt man das auch. Dann glaubt man das auch wirklich, dass man sagt, Mensch, wenn wir da wirklich jemanden präsentieren, der einfach so die Spitze bei der Besetzung dieser Position ist, dann wird sicherlich nachgebessert. Und glauben Sie mir, das sind nachher minimale Sachen. Das ist dann nachher irgendwie ein halber Tag Homeoffice mehr oder sonst irgendwas, was man sich dann nochmal irgendwie aus Überzeugung in den Arbeitsvertrag schreiben lassen kann. Hilft aber keinem, weil da steht man genauso wieder da. Also das Wichtigste erstmal grundsätzlich, beide Seiten sollten die Ansprüche klar machen und diese Ansprüche müssen grundsätzlich zueinander passen, bevor der gesamte Prozess überhaupt losgeht, idealerweise.
Finde ich, ist ein total wichtiger Punkt, weil es ist ja praktisch verschenkte Zeit für beide Seiten, wenn es dann zum Gespräch kommt, wenn der Prozess schon läuft. Und dann klärt sich plötzlich, oh, wir sind da so weit auseinander, wir können realistisch gar nicht irgendwie auf einen Nenner kommen.
Und dann ist die Enttäuschung auch so groß, weil man hat sich ja schon so ein bisschen aneinander gewöhnt, man hat schon so ein paar Unterhaltungen geführt, manchmal ist man schon wirklich ins Thema eingestiegen, eigentlich will man sofort loslegen und dann merkt man so, bumm, jetzt ist so eine unüberwindbare Zahl in der Mitte und irgendwie kommt man jetzt nicht daran vorbei.
Aber es gibt natürlich auch den Fall, da liegt der Rahmen auf beiden Seiten fest. Und da sagt der Mittelständler, also viel mehr können wir da nicht auf den Tisch legen, als bei uns üblich ist. Aber wir haben das Gefühl, wir können uns einig werden. Was kann denn ein mittelständisches Unternehmen tun, dass man dem Mitarbeiter entgegenkommt, ohne direkt das Portemonnaie ganz weit aufzumachen?
Also Mittelständler, muss man sagen, wir nehmen ja immer diese Synonyme einfach, um das Ganze so ein bisschen abstrakt zu erklären. Man kann sagen kleineres Unternehmen, man kann sagen Mittelständler. Mittelständler kann auch Konzerngröße haben. Das ist ganz einfach, um so ein gewisses Verständnis hervorzurufen, dass das Unternehmen sind, wo es noch nicht ganz so egal ist, aber wo auch die Regularien noch nicht so festgezurrt sind, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, nach links oder nach rechts abzuweichen. Das ist das, was wir hiermit meinen. Und wenn Sie als Unternehmensverantwortlicher merken, Sie würden jetzt jemanden gerne haben und Sie merken, okay, es würde zwar so ungefähr passen, weil wir haben ja vorher diesen Rahmen abgeklopft, aber manchmal hat man ja auch so ein Gefühl, ich glaube nicht, dass der Kandidat oder die Kandidatin dafür kommen würde. Das sollte einem auch der Berater signalisieren. Manchmal muss man es ein bisschen attraktiver machen. Dann muss man sich was einfallen lassen. Was dann oftmals nicht geht, ist, dass man zu Anfang sofort das Portemonnaie aufmacht und alles auf den Tisch legt, was man da hat. Das sollte man auch nicht tun, weil dann fehlt Ihnen nachher in gewisser Weise so ein Steuerungsinstrument. Wenn Sie Ihr Blatt ausgereizt haben und da geht auch nichts mehr, dann ist das meistens nicht so von Erfolg gekrönt. Was besser ist und was sich immer wieder aus der Praxis bewahrheitet hat, dass das sehr, sehr gut funktioniert, ist dir einen Weg aufzuzeigen. Und da ist ein Mittelständler im Endeffekt flexibler als ein Großkonzern, weil es hier einfach Möglichkeiten gibt und manchmal auch weniger Hierarchie, einen direkteren Draht, gewisse Schritte einzubauen und dann eben nicht, wie gesagt, nicht sofort die ganz großen Summen auf den Tisch zu legen, sondern gewisse Steigerungen gleich direkt einzubauen in den Arbeitsvertrag. Warum betone ich so einzubauen in den Arbeitsvertrag? Naja, ganz einfach, weil das ganz, ganz oft in Aussicht gestellt wird. Immer mit den Worten, naja, wir gucken jetzt erstmal und dann können wir uns ja in 6 oder 12 Monaten nochmal zusammensetzen und das Ganze neu verhandeln. Ich gebe Ihnen schriftlich, glauben Sie es mir, es wird nicht passieren in diesen 6 bis 12 Monaten und zwar unabhängig davon, wie gut Sie gearbeitet haben oder wie gut ihre Ergebnisse waren oder, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Es passiert immer irgendwas. Es gibt die verrücktesten Sachen von Unternehmensseite. Da werden dann manchmal Gehaltserhöhungen so reingeworfen, die niedriger sind als das, was man eigentlich in Aussicht gestellt hat, nur um dann schon mal in Vorleistung zu gehen und dann sagen zu können, naja, aber kommen Sie mal, okay, ja, ja, war nicht das, was wir jetzt besprochen haben, aber Sie haben ja wenigstens schon mal so einen gewissen Schluck in die richtige Richtung gekriegt, ne? Und jetzt müssen Sie sich mal nicht so haben und jetzt gucken wir nächstes Jahr nochmal. Es gibt die verrücktesten Geschichten. Sie können sich nicht vorstellen, was Kandidaten darüber erzählen. Deswegen ganz sauber, nicht versprechen, ne? Nicht versprechen kann man sich ja mal, nicht Prinzip Hoffnung, sondern ganz klar festmachen. Keiner ist Ihnen böse, wenn Sie einen Vertragsanhang machen, direkt in den Vertrag reinschreiben oder wie auch immer das gestalten, sodass ganz, ganz klar ist, was sind denn meine Gehaltssteigerungen in den nächsten, keine Ahnung, 12 bis 24 Monaten. Unmissverständlich, völlig klar, zu 100% transparent.
Und zum Teil natürlich auch leistungsorientiert. Ist ja auch eine Motivation oder ein Ansporn, wenn man da auch Ziele konkret schwarz auf weiß reinschreibt. Weil wenn man sofort das Portemonnaie öffnet, ja, dann kann es ja auch sein, dass der Bewerber doch nicht so gut performt. Und dann hat man die teuren Zahlungen schon direkt.
Genau, und das haben wir natürlich vergessen. In meiner Großzügigkeit habe ich das unterschlagen. Natürlich sollte es leistungsorientiert sein. Da wird sich zukünftig sowieso eine ganze Menge ändern. Also es wird stärker echte leistungsorientierte Vergütungen geben. Und das gibt einem Unternehmen einfach nochmal die Möglichkeit, gewisse Forderungen oder Wünsche zu erfüllen und zu realisieren, auf der anderen Seite aber auch wirklich das Heft in der Hand zu behalten und die Maßgabe zu haben, dann auch wirklich einzusteuern, wenn diese Ziele eben nicht erreicht werden.
Trotz Stillschweigen kann es natürlich passieren, dass sich rumspricht. Da ist ein neuer Mitarbeiter und der kriegt deutlich mehr als ich. Das sorgt doch eigentlich erstmal für schlechte Stimmung und das kann das Unternehmen doch nicht gut finden.
Ja, das sorgt grundsätzlich für schlechte Stimmung. Das haben wir ja schon in der ersten Gehaltserhöhungsfolge besprochen. Es ist jetzt aber so, dass sie ja im Endeffekt fein raus sind, wenn sie als Unternehmen eine ganz klare Zielvereinbarung dabei haben. Und das ist ja auch das, was wir, wie gesagt, in der ersten kandidatenorientierten Folge besprochen haben. Sie können immer, wenn Sie danach gefragt werden, ganz klar kommunizieren, dass das mit einer Erwartungshaltung verbunden ist. Und die Erwartungshaltung ist nicht reine Anwesenheit, sondern die Erwartungshaltung ist die Erfüllung eines Ziels. Und wenn so etwas jetzt aufploppt und auf einmal eine gewisse Unruhe entsteht, dann hat man zumindest immer noch die Möglichkeit, auch wenn das natürlich trotzdem unangenehm ist, das ist vollkommen klar, aber man kann zumindest erklären, wie diese Zahlen zustande gekommen sind und was damit verbunden ist. Und mir sind Fälle bekannt, da wurde das dann ganz, ganz klar und ganz transparent gemacht. Da hat man also wirklich dann die Karten auf den Tisch gelegt, fand ich echt ungewöhnlich. Interessanterweise waren diese höheren Zahlungen auf einmal gar nicht mehr so attraktiv, weil eben auch die Anforderungen damit schon echt sportlich waren. Das heißt, alle, die auf einmal direkten Einblick hatten, haben sich dann, ich will nicht das Wort zurückrudern benutzen, naja, aber kann man ruhig sagen, die sind dann tatsächlich ein bisschen zurückgerudert, weil sie gesagt haben, okay, ja, verstehen wir. Das ist natürlich auch schon ganz schön happig, was da gefordert wird. Also von daher, okay, eigentlich ist mein Arbeitsvertrag, so wie es jetzt gestaltet ist, vielleicht doch dann gar nicht so schlecht. Muss nicht immer der Fall sein. Manchmal kann das auch ein Motivator sein, dass man sagt, hey, das will ich auch. Cool, habe ich ja letzten Jahre auch schon gemacht. Naja, das sollten Sie aber dann als Unternehmensverantwortlicher wissen. Da sollten Sie natürlich auch ganz, ganz klar die Übersicht haben und von vornherein auch ganz klar verargumentieren können, warum gibt es denn unterschiedliche Zahlungen, was sind die genauen Begründungen und ja, wie setzt sich das Ganze zusammen.
Vor allem ist ja das auch eine gewisse Legitimation gegenüber des Vorstandes. Der fragt natürlich auch, warum zahlen wir für den jetzt mehr oder warum kriegt der mehr, als wir hier intern normalerweise bezahlen. Nicht nur gegenüber den eigenen Mitarbeitern, wo sich das vielleicht rumspricht. Da kommt einer und der verdient vielleicht mal ein bisschen mehr als ich. Also auch im Vorstand braucht man ja eine Erklärung, warum verdient der jetzt das, der jetzt eingestellt wird.
Ja, Vorstand ist ganz oft ganz großzügig. Unternehmer sind die schlimmsten. Also Unternehmer, jede Sondervereinbarung geht natürlich beim Unternehmer über den Tisch. So, die tun aber ganz oft nachher so, als hätten sie es vergessen. Wenn dieser Kandidat besonders gut performt, dann schreiben sie sich das selbst auf die Fahnen. Wenn der Kandidat nicht so gut performt, dann ist es ein Problem. Dann wird es also wirklich auch thematisiert. Das ist aber so das übliche Spiel, das weiß man, wenn man sich damit auskennt. Aber alles, was da an Sondervereinbarung besprochen wird, geht über den Schreibtisch. Da führt kein Weg dran vorbei.
Und vor allem wirklich, das ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, das muss alles schwarz auf weiß festgelegt werden, weil ich spiele das mal durch. Stellen Sie sich vor, da wird jemand eingestellt nach dem Motto, wir gucken mal in einem halben Jahr und da geht bestimmt noch mehr, wenn das alles gut läuft, also so wischiwaschi. Und dann passiert nichts nach dem halben Jahr oder nur so eine halbe Gehaltserhöhung. Das sorgt natürlich auch bei dem Mitarbeiter für eine extreme Frustration nach dem Motto, die haben mir aber was anderes versprochen. Das ist ja eigentlich ein Teufelskreis.
Ja, und wir reden immer über Manager und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, das gilt auch für die Youngster. Ne? Das gilt auch für die Youngster. Ich muss wirklich jedes Mal mit dem Kopf schütteln, wenn ich die ganzen vielen Ausschreibungen sehe, wenn Unternehmen da wieder Werkstudenten oder nee, nicht Werkstudenten, sondern Praktikanten suchen. Ich habe da immer noch ein Fragezeichen dabei. Ja, Praktika ist gut und schön, weiß ich, aber gut. Manchmal wird es auch aus anderen Gründen gemacht, unabhängig davon, das soll ja heute nicht das Thema sein. Aber wenn Sie also eher zu der jüngeren Generation gehören und Sie kommen in diese Gehaltsverhandlungen und Sie, jetzt sind wir wieder bei den Kandidaten, ne, und Sie sind an der Stelle, wo Sie das Gefühl haben, nö, ich möchte eigentlich mehr, mir wird mehr versprochen und ich bekomme das aber nicht, beim nächsten Mal wirklich aufpassen, beim nächsten Mal ganz klare Vereinbarungen treffen und das Ganze wirklich dann auch schriftlich verlangen, soweit das möglich ist. Mit einer netten Formulierung, aber auf jeden Fall da wirklich aufpassen. Und ich kann es auch nur Unternehmen sehr stark ans Herz legen, nicht irgendwelche Versprechungen zu machen, die dann nachher nicht erfüllt werden. Das macht immer einen super schlechten Eindruck, sondern auch da von vornherein, dann eben auch mit den Kids, wie ich sie immer liebevoll nenne, gleich die richtigen Vereinbarungen treffen. Das muss man alles auch vernünftig lernen. Natürlich auch nicht auf jede verrückte Idee einzugehen, aber letztendlich diejenigen genauso behandeln wie die eigenen Manager, Vereinbarungen treffen und letztendlich damit eine vernünftige Grundlage zu schaffen, dass nachher nicht irgendwelche Diskussionen nötig sind und sie dann irgendjemand online schämt, weil sie irgendjemanden über den Tisch gezogen haben, der 92 Millionen Follower auf Instagram hatten, dann nichts Besseres zu tun hat, als sich über ihr Unternehmen aufzuregen.
Und das hatten Sie zu Beginn schön gesagt mit dem Beispiel Gehaltsverhandlungen, das ist nicht falsch wie auf dem Bazar. Man muss sich schon wirklich realistisch einschätzen, sonst macht man sich lächerlich.
Genau, genau. Jetzt haben wir noch einen vergessen. Jetzt haben wir uns ja über Konzern unterhalten, jetzt haben wir über den Mittelstand unterhalten, jetzt müssen wir uns über Kleinunternehmen unterhalten. Tja, eigentlich gilt in Kleinunternehmen all das, was im Konzern nicht gilt und das, was im Mittelstand nur begrenzt gilt. Im Kleinunternehmen ist es im Regelfall extrem transparent. Im kleinen Unternehmen ist aber die Flexibilität am allerhöchsten, wenn es um Gehälter geht. Nur man muss vernünftige Begründungen haben. Und die Leidenszeit ist auch kürzer. Wenn Sie im kleinen Unternehmen tätig sind, dann weiß der Inhaber, die Inhaber, die wissen dann alle, woher kommt eigentlich das Geld, was wir dann am Monatsende so an unsere Mitarbeiter ausschütten. Das ist denen vollkommen bewusst. Das kommt also nicht aus irgendwelchen Quellen. Das ist dann irgendwie nicht irgendwie so da, sondern das wird wirklich vorher erwirtschaftet. Und ganz oft sehen wir, dass dort eine gewisse Großzügigkeit da ist. Wenn also dann die Leistung gebracht wird, ist dann halt einfach so. Ne? Dann kann man eigentlich auch alles verhandeln, was man verhandeln möchte, wenn man das Ganze geschickt anstellt. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann guckt man sich das deutlich weniger lange an, als das im Mittelstand der Fall ist. Und man hat keine Chance, wie es manchmal im Konzern der Fall ist, dass das dann einfach untergeht und irgendwie keiner mehr drauf guckt und keine Lust hat, dieses unangenehme Gespräch zu führen und einfach dieser Vertrag so weiterläuft. Das ist im Mittelstand nicht, da ist es echter. Aber trotzdem der Vorteil hier ganz klar, dort ist es einfach besser möglich. Und deswegen, und wir wollen uns ja eigentlich in dieser Folge mehr um die Unternehmen kümmern, kann ich auch nur Mittelständlern hier wirklich ans Herz legen, also Mittelständlern und kleinen Unternehmen ans Herz legen, dieses Tool Gehalt und Flexibilität, bessere Möglichkeiten zu haben, mehr Möglichkeiten der Gestaltung zu haben, dafür zu nutzen, die Mitarbeiter zu bekommen, die sie unbedingt haben möchten. Wenn ein Mitarbeiter komplett überzogene Forderungen stellt, dann hilft ihnen das nicht weiter und dann ist man, glaube ich, auch wirklich nicht gemeinsam gut aufgehoben. Aber wenn Sie Leute dabei haben, die Ihnen glaubhaft versichern können, dass Sie etwas können, die Ihnen glaubhaft versichern können, dass Sie motiviert sind, dass Sie sich selber einbringen wollen, um Himmels Willen, dann lassen Sie sie genau das tun, aber dann vergüten Sie es auch dementsprechend mit allen Instrumenten, die man dort zur Verfügung hat. Weil das ist etwas, was den Mittelstand und was die kleinen Unternehmen wirklich ausmacht. Und viele lieben diese Flexibilität und der Trend geht ohnehin so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, das wird auch noch stärker, vom Konzern, vom großen Mittelständler dann vielleicht so in die, in Anführungszeichen, echte Welt zu gehen, also zu einem kleineren Unternehmen zu gehen. Das ist ja auch eine unheimlich hohe Spannbreite. Also kleine Unternehmen sind ja nicht 3 Leute, es können ja auch mal locker 250 Leute sein. Aber einfach sich dort stärker einzubringen, eine höhere Akzeptanz zu haben und dann eben auch mit der Möglichkeit, das eigene Gehalt etwas stärker zu gestalten, auch diese Wertschätzung ganz direkt nicht nur an der Ansprache, sondern auch am Kontoauszug ablesen zu können.
Vielleicht auch manchmal zeitversetzt, wenn die Zahlen, wenn die Leistungen stimmen am Ende. Und nicht direkt sofort zu Beginn.
Genau, immer zeitversetzt, also immer, wie nennt man das, quid pro quo, immer wenn man sieht, okay, da passiert was, dann sollte da eine Reaktion erfolgen. Aber wie gesagt, schwarz auf weiß. Die kleinen Unternehmen, die wissen das, die machen das automatisch, die haben überhaupt gar keine Lust, dass da irgendwelche Diskussionen auftauchen, weil es sind halt kleinere Unternehmen. Ne? Da sind die Leute alles ein bisschen dichter beieinander, da kennt man sich noch eher, da gibt es dann nicht ganz so viele Standorte, die irgendwie über den Globus verteilt sind. Da ist es dann direkter und das ist manchmal so ein bisschen mehr echte Welt natürlich auch als in größeren Unternehmen, ganz klar. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Ich glaube, auch da sind in kleinen Unternehmen Erfolge schneller messbar und schneller einer Person zuzurechnen als bei so einem Riesenkonzern.
Ja, genau. Da liegt auch manchmal der Unternehmenserfolg wirklich in den Händen einer Person. Und dann sollte man eben auch gut daran tun, diese Person zu halten. Das ist klar, das gehört einfach auch so zum Standardrepertoire der Tipps bezüglich der Vergütung von Kleinunternehmen.
Herr Brach, haben Sie noch ein Fazit?
Ja, ich glaube, das war schon das Fazit. Man kann das ganz gut als Steuerungsinstrument nehmen. Es ist für beide Seiten ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, für beide Seiten letztendlich grundsätzlich realistisch zu sein, aber immer im Sinne des Unternehmenserfolges und klar für Kandidaten auch des persönlichen Erfolges, immer darauf schauen, können wirklich konkrete Vereinbarungen getroffen werden, kann diese Leistung auch erbracht werden. Und naja, das lässt natürlich dann immer den Schluss zu, dass wir uns dann hier über Positionen und über Aufgaben und Unternehmensbereiche unterhalten, die wirklich auch erfolgsrelevant sind und die nicht alleine da sind, um irgendwie sich selber zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, komplett klar, aber da wird es ein bisschen schwierig, wenn man sich dann irgendwelche KPIs ausdenkt, die eigentlich ziemlich irrelevant sind. So, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung und dann steht eigentlich der gemeinsamen positiven Arbeit nichts entgegen und dann kann man das wirklich gut verhandeln, sodass man es nicht immer wieder zum Thema machen muss, sondern letztendlich nur einmal im Jahr, in dem sich beide Seiten freuen, dass sie eigentlich gute Deals gemacht haben. Und dann geht es auch dem Unternehmen gut.
Herr Brach, ein Stichpunkt noch. Bewertungen.
Ein Stichpunkt Bewertungen, genau. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir haben es, ich weiß nicht, wie lange vergessen, in wie vielen Folgen das zu erwähnen. Wir freuen uns über jede Bewertung. Sie können bei Spotify gerne 5 Sterne vergeben. Sollten Sie sich nicht zu 5 Sternen hingezogen fühlen, dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@headhunter-secrets.com mit Ihren Anregungen, natürlich mit Lob, aber auch mit Kritik. Das lesen wir dann auch tatsächlich. Und wenn Sie bei Apple sind und Sie fühlen sich auch da zu 5 Sternen hingezogen, dann ist das wunderbar. Dort können Sie auch eine kleine Rezension schreiben mit ein paar netten Worten und auch darüber freuen wir uns dann ganz besonders. Und alle anderen freuen sich auch, weil wir dann umso motivierter sind, noch viel, viel mehr Folgen zu produzieren.
Und was ich auch cool finde, wenn Sie das jetzt hören und Ihnen hat es gefallen, geben Sie es gerne weiter, diesen Podcast, im Kollegenkreis, genau. Im Freundeskreis.
Genau, das hat ja auch einen wirtschaftlichen Effekt. Ne? Ich habe mal ausgerechnet, wollen es ja nicht übertreiben, aber ich habe mir mal ausgerechnet, den steuerlichen Effekt von Gehaltserhöhungen, an denen ich mittelbar oder unmittelbar beteiligt war. da kommt echt ganz schön was zusammen. Also von daher, es ist wirklich, wenn Sie also diese Podcast-Folge oder diese Podcast-Folgen oder den Podcast an sich weitergeben, dann hat das einen positiven Einfluss auf das volkswirtschaftliche Ergebnis der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn das nicht toll ist.
Starke Sache. Florian Brach, vielen Dank.
Mehr geht nicht. Bis dann.
Headhunter Secrets, der Podcast mit Florian Brach.